21. Januar 1968, Sonntag. Die New York Times hat wieder einmal eine ganze Seite an sich selber verkauft, um ihren Lesern von eigenen Fortschritten zu berichten. Sie besitzt seit Mai die Microfilming Corporation of America. Sie brüstet sich mit ihrer Nichte Alleluja. Sie ist dicker geworden. Aber das Wichtigste ist jedoch der 117 Jahre alte Punkt hinter ihrem Titel, den sie fortgelassen hat. Es seien nicht die jährlichen 41,28 $ für die Druckerschwärze der Grund gewesen, sondern der Wunsch, die Tante lesbarer und genießbarer zu machen. Sonst scheint wiederum nichts zu fehlen. Nicht einmal ist ihr entgangen, dass die Regierung kurz vor Weihnachten einen stellvertretenden Staatssekretär für Verteidigung zu Senator Fulbright geschickt hat. Er möge doch endlich aufhören, seinen Ausschuss für auswärtige Beziehungen fragen zu lassen, ob 1964 tatsächlich US-Zerstörer im Golf von Tonkin angegriffen wurden. Die Regierung habe ihre Beweise und der Bombenkrieg seit 3,5 Jahren sei rechtens. Senator Fulbright ist immer noch nicht überzeugt. Dr. Semich hatten sie überzeugt. In der ersten Dezemberwoche reiste er. Es war immer noch keine Angst, die ihn dazu brachte. In den Kellern unter dem Landgericht war es ihm nicht schlechter ergangen als einem Dieb, dessen Schuld noch nicht verkündet ist. Dora hatte ihm zu lesen bringen dürfen. Ihr waren auch Besuche außer der Reihe nicht verweigert worden. Er hatte an vielen Tagen eine halbe Stunde auf den Gefängnishof dürfen, wenn auch allein. Er war nur 2-mal vernommen worden. Er hatte sich in der ganzen Haftzeit sicher gefühlt. Nicht nur, weil Alfred Friedwust von Doras Schmiergeldern ganz weich geworden war, sondern wegen der Gewissheit, dass nicht möglich war, was ihm zustieß. Da es nicht rechtens war, musste es ein Versehen sein. Er ging seiner Frau zuliebe. Wenn Dora kam, erzählte sie ihm von den Fortschritten der Stempel in ihren Pässen. Sie erzählte ihm nicht, was ihr auf den Behörden für eine Scheidung von ihm versprochen wurde. Sie sprachen über das Haus in Jericho, über Verkäufe, über Dinge, die noch eben in Fred Wusts Kopf hineingingen. Sie sagte ihm nicht, dass Friedrich Jansen das Haus einige Stunden lang mit seiner Schlägergarde besetzt gehalten hatte, um die Räume auszumessen. Einmal kam sie ohne Mantel, im späten Oktober, und er vergaß sie zu fragen. Sie war auf dem Bahnhof Gnez von Frieda Klütz angespuckt worden und sie hatte den beschmutzten Mantel ausgezogen und der keifenden Altjungfer ordentlich in den Arm gelegt. Arthur sah aber, dass sie zu wenig schlief, dass sie von Mal zu Mal magerer geworden schien, ihre großen, heißen Augen. Er mochte nicht noch viele Morgen ohne sie aufwachen. Er gab ihr nach. Was er an Eigensinn noch für nötig hielt, war das Beharren darauf, dass sie von einer Reise sprechen wollten, nicht von einer Auswanderung. Selbst Friedwust sah da keinen Unterschied mehr und schrieb in seine Mithörklatte: »Will Deutsches Reich verlassen.« Friedwust vermied nach Möglichkeit Arthurs Namen beim Mitschreiben, nachdem Dora ihn einmal angefahren hatte. »Wer von ihrem Mann spreche, benutze das Wort Herr und gebrauche den akademischen Titel.« Es hatte Friedwust verwirrt. Der Mann hieß Doktor, weil er etwas gelernt hatte. Das konnte man ihm doch nicht wegnehmen. Der war Offizier gewesen, und wenn man ihn mit Vornamen ansprach, wusste der doch noch, dass er im Krieg von oben nach unten gesprochen hatte. Jude. Ja, aber Jude obendrein. Die Frau des Tierarztes hielt sich immer noch als eine von denen, vor denen er die Mütze abgenommen hatte. Sie konnte so unverhofft vor einer Tür stehen bleiben, dass ein Justizwachtmeister des neuen Großdeutschen Reiches ins Laufen kam, um nur rasch genug die Klinke für sie zu drücken. Wenn sie ihm wegen der Behandlung ihres Mannes Vorschriften machte, versuchte er zu grinsen und schaffte es nicht. Er hätte von seiner Mutter nicht einen so strengen Ton, so unnachsichtige Blicke hingenommen. Wenn der Besuch zu Ende gehen sollte, stand Friedwust gegen die Vorschrift auf und wandte sich für ein paar Sekunden zur Wand. Blickte er dann über die Schulter zurück, saßen die beiden einander gegenüber wie vorher. Und sie mochten versucht haben, einander etwas zuzustecken, aber bei einer Umarmung konnte er sie nicht ertappen. Wenn Friedwust dann beim Bier von dem geilen Ehepaar erzählte, hatte er ein gestörtes Gewissen und war doch fast sicher, wenn er an den Nachmittag dachte, als Frau Semich dem Juden ihre Hand auf die seine gelegt hatte, als müsse sie ihn über etwas trösten. Das war, als sie aus Schwerin die Andeutung mitgebracht hatte, Ein Leben für die Semiks in Deutschland wäre leichter, wenn sie Kinder in die Welt gesetzt hätten. Nicht nur seiner Frau wollte Semik ersparen, was er für ein Versehen hielt, auch den Leuten, die in Jericho noch mit ihnen gesprochen hatten. Es lag nicht an ihm, aber seinetwegen waren sie von der politischen und der Kriminalpolizei besucht worden. Er hatte sie bloßgestellt, das war keine Art, sich zu bedanken. Also musste er sich von ihnen entfernen. Das machte zwei Besuche. Der erste sollte bei Crespal sein, nur dass Crespal sofort vorschlug, in Semiks Haus zu kommen. Wieder einmal fand Lisbeth es unnötig, dass sie sich ganz Jericho auf dem Weg in die Beek zu erkennen gaben. Sie lag aber Dora Semik im Arm wie ein Kind, das sich ausgeweint hat. Auch Kolmorgen kam ins Haus. Der kleine Herr hatte eine Ansprache vorbereitet und er bestand darauf, dabei eine Hand von Semik in seinen beiden zu haben, sodass er etwas zu steil und Semik etwas zu tief blicken musste. Die Rede begann wohl mit der Gelegenheit des Abschieds, ging dann aber auf das Entschiedenste in die Büsche. Es sei nun fast genau 400 Jahre her, dass Jürgen Wullenweber, Bürgermeister von Lübeck, hingerichtet worden sei. Von diesem 29. September 1537 kam er dann auf den 20. Dezember 1712, an dem die Schweden bei Gardebusch eine Schlacht gegen die Dänen gewonnen hatten. Und wenn die beiden Daten auch von fern und ungefähr etwas mit dem Überstehen schlechter Zeiten zu tun hatten, am Ende vertraute selbst Avenarius nicht mehr darauf, und seine Zuhörer mussten merken, dass er nicht das hatte sagen wollen. Er war sehr verlegen, stand danach mit dem Rücken zu den anderen, wenn es anging, und gab sich den Anschein, als mustere er das küsterische Biedermeier, dass er seine hinter sich verschränkten Hände zeigte, das ratlose Durcheinander seiner Finger, er mochte es vergessen haben. Das war das letzte Plädoyer, das Dr. Jo Avenarius Kolmorgen hielt. Von den Tannebaums, jüdische Kleiderhandlungen zu Jericho, verabschiedete Dr. Semik sich nicht. Er hatte kein Mal mit ihnen zu tun gehabt, nicht einmal als Kundschaft. Beide, Dora wie Arthur, verbaten sich eine Begleitung zum Bahnhof. Sie wollten am anderen Morgen den frühesten Zug nach Gnez benutzen, den Milchhuller. Der Zug ging 7:02 und eine Viertelstunde vor 7 stand das Ehepaar Semik vor Crespals Küchenfenster. Dora im Licht, Arthur weiter hinten im Dunkeln, an der Milchbank. Als er in die Küche kam, war sein Gesicht immer noch bekannt. Die einstmals behaglichen Sprechfalten, die leicht geschürzten Lippen, die früher besinnlichen Augen, die immer etwas heller geworden waren, wenn er auf etwas Spaßiges gestoßen war, auch wenn er es sich versagt hatte, es auszusprechen. Aber Lisbeth hatte sich sehr erschrocken, weil sie sein Gesicht schon aufgegeben hatte. Nun musste Crespal sie doch zum Milchholer fahren in dem Auto, das Semik gehört hatte. »Was hatten Sie vergessen?«, sagt Marie. Sie hat sich nach der Technik des Auszugs erkundigt, zwischendurch gefragt, was mit dem gebrauchten Bettzeug, dem Frühstücksgeschirr, den Hausschlüsseln getan wurde. Für sie war mit dem gegenseitigen Abschied am gestrigen Abend auf Semiks Hof alles getan und abgetan. »Sie hatten das Crespalsche Kind noch einmal sehen wollen«,